Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Im März 2009 trat in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft. Damit veränderte sich auch der Blick auf Behinderung. Diese galt nicht mehr als Nachteil, sondern als Bereicherung der menschlichen Vielfalt. Doch ist dieses Verständnis in der Literatur angekommen? Protagonisten im Rollstuhl, Menschen mit Behinderung und die Literatur. Eine Sendung von Marc Bädorf.
Und dann gab es nur noch uns beide. Will lag halb aufgerichtet im Bett, sodass er aus dem Fenster auf seiner linken Seite schauen konnte, wo ein Wasserspiel ein munteres, klares Flüsschen unter die Terrasse perlen ließ.
Eine der letzten Szenen des Romans »Ein ganzes halbes Jahr« von Jojo Moyes. Will, der seit einem Motorradunfall querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt, möchte in der Schweiz Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Er verabschiedet sich von seiner Pflegerin Lou, in die er sich im vergangenen Jahr verliebt hat.
Also, du versuchst nicht... Ich versuche nicht, dich umzustimmen. Dann bist du also gekommen, weil du akzeptiert hast, dass es meine Entscheidung ist. Es ist das Erste, über das ich seit meinem Unfall wirklich selbst bestimmen konnte. Ich weiß. Und das war es. Er wusste es und ich wusste es auch. Es gab nichts mehr für mich zu tun.
Der Roman der britischen Schriftstellerin Jojo Moyes, 2012 veröffentlicht, war eines der meistverkauften Bücher der vergangenen Jahre. Und er war einer der wenigen Bestseller, in denen Menschen mit Behinderung eine Rolle spielen.
Das ist ja so ein Unterhaltungsschmachtfetzen. Also so ein, ich weiß, dass das keine hohe Literatur sein soll. Und mir ist auch bewusst, dass man da wahrscheinlich gar nicht so viel Wert gelegt hat auf eine authentische Darstellung.
Alexandra Koch, hauptberuflich IT-Projektleiterin, bloggt seit vielen Jahren über Literatur und Behinderung.
Aber ich habe das gelesen und dachte, wie dieser Mensch da dargestellt wird. Also da ist ein junger Mann, der nach einem Unfall im Rollstuhl landet. Und obwohl er wahnsinnig gute Bedingungen hat, also aus einem wohlhabenden Haus kommt und selbst seinen Job vielleicht noch machen könnte im Rollstuhl, wird das so dargestellt, als wäre damit sein Leben komplett zu Ende.
Menschen mit Behinderung finden in Gegenwartsromanen kaum statt. Und wenn, geht es, wie bei Jojo Moyes, oft schief. Wie ist es, wenn Betroffene von ihrer Behinderung erzählen?
Als ich meine Diagnose bekommen habe, bin ich praktisch vom Tennisplatz gekommen. Und habe das entsprechend auch wieder besseren Wissens eigentlich nicht glauben können.
Der Schweizer Schriftsteller Christoph Keller.
Also komme ich mit noch vom Tennisracket verschwitzten Händen da rein. Und der Arzt, das war kein sehr sensibler Mann, erklärt mir dann, naja, damit ist bald Schluss. Mach dich mal gefasst auf ein Leben im Rollstuhl.
1978 wurde bei Keller, wie bei seinen beiden älteren Brüdern auch, eine spinale Muskelatrophie diagnostiziert. Vor allem sein Vater, den Keller sehr liebte, konnte, wenn er trank, nicht mit seinen behinderten Söhnen umgehen.
Dann ist er auch bösartig geworden. Dann hat er die Welt verleugnet. Und damit meine ich seine Söhne. Dann hat er gesagt, einer wie ich, der hat keine Krüppel als Söhne. Und das war natürlich unerhörte Verletzungen.
Keller beginnt zu schreiben. 1988 veröffentlicht er seinen ersten Roman. Es folgen weitere Romane, Erzählungen, Theaterstücke. 2020 dann eine Art Sammelband mit dem Titel »Jeder Krüppel ein Superheld«, Splitter aus dem Leben in der Exklusion.
Wie sich der Broadway krümmt. Ich sitze oft vor der Grace Church an der 10. Straße, wo sich der Broadway krümmt. Hier stand einst ein Kirschbaum, gab niemandem nach, nicht einmal dem Broadway. Ich sitze oft vor der Grace Church. Touristen schießen Bilder von keinem Kirschbaum und einem Mann im Rollstuhl, der den Broadway krümmt.
Keller steht stellvertretend dafür, wie in der Gegenwart oft über Menschen mit Behinderung geschrieben wird, autofiktional. Neben Gedichten, Fragmenten, Fotos und Aphorismen findet sich in Kellers Buch aber auch die Wanzengeschichte. Eines Tages wächst dem jungen Amerikaner Dane eine Art Muttermal, aus dem später Ameisen kriechen. Sein Umfeld kann nichts mehr mit ihm anfangen.
Meine Wanzengeschichte ist ja eine Umschreibung von Kafkas Die Verwandlung, in der der Gregor Samsa ja sehr bekanntlich als Käfer aufwacht. Und ich liebe diese Geschichte, ist vermutlich die wichtigste Geschichte für mich überhaupt, aber mir gefällt nicht, wie Kafka das Problem Behinderung angeht. Also für mich ist das der ultimative Behindertentext. Und was da in der Geschichte passiert, ist eben, dass der Samsa als Käfer immer mehr begreift, was er für ein schreckliches Problem für die Gesellschaft ist und der Gesellschaft dann den Gefallen tut, sich doch aus dieser zu entfernen, indem er stirbt.
In Kellers Wanzengeschichte stirbt der Protagonist nicht, er schwebt davon.
Ich habe mal gesagt, das geht nicht, diesen Gefallen würde ich der Gesellschaft im Leben nie tun. Umgekehrt sind wir jetzt 100 Jahre weiter fortgeschritten und wir sehen Behinderung als etwas ganz, ganz anderes an. Und das war der Impetus, dem ich gefolgt bin, um diese großartige Geschichte neu zu schreiben.
100 Jahre weiter fortgeschritten sei die Gesellschaft, meint Keller. Das verhindere nicht, dass er trotzdem immer wieder diskriminiert und beleidigt werde.
Ich habe da eine kleine Szene im Buch. Da hat mir mal einer in New York nachgeschrien, die, Cripple, die, stirb, Cripple, stirb. Und das ist natürlich ein fürchterliches Erlebnis. Du hast einen Kerl auf der anderen Straßenseite. Warum auch immer hat er sich bemüßigt gefühlt, mir das an den Kopf zu werfen. Und ich habe mir nachüberlegt, es gibt eine Tradition bei den Schwarzen, die haben sich dann eben dieses schlimme Wort angeeignet, haben gesagt, ihr könnt mich mal, ich nehme dieses Wort Krüppel und eigne es mir an, dann gehört es mir und ihr könnt das nicht mehr als Waffe gegen mich einsetzen, weil die Waffe habe ich euch aus der Hand genommen, habe sie entschärft, zum Symbol des Stolzes gemacht und damit ist es ein Schutzschild.
Eine kurze Geschichte von Literatur und Behinderung. Die Antike.
Man spricht eigentlich erst seit den 1970er Jahren von Behinderten, während man vorher von Krüppeln, Lahmen, Blinden, Tauben oder Versehrten gesprochen hat. Wenn man das einmal sozusagen begriffen hat, dass man nicht nach dem Wort Behinderung suchen muss, sondern nach anderen Wörtern, dann beginnt die Literaturgeschichte der Behinderung schon sehr, sehr früh, nämlich in der Antike. In der Ilias, in der Odyssee, bei Homer, bei anderen Autoren gibt es eine ganze Reihe von Figuren mit körperlichen Beeinträchtigungen. Und es gibt sie selbstverständlich auch in einem anderen zentralen literarischen Text, nämlich in der Bibel.
Klaus Birnstiel, Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Greifswald. Eines seiner Forschungsgebiete ist das Thema Literatur und Behinderung. In der Bibel, sagt er, wimmle es nur so von Figuren mit Behinderung. Es gebe Blinde, Lahme, Kleinwüchsige, Bucklige.
Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt. Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott.
Also in der Bibel ist die Funktionalisierung von Behinderung völlig klar. Wenn Jesus einen Blinden wieder sehend macht, dann ist es sozusagen ein Exempel der göttlichen Güte, die durch Jesus, Gottes Sohn, an den Menschen ausgedrückt wird.
Für Birnstiel etabliert damit schon die Bibel eine Art und Weise, wie von Menschen mit Behinderung bis heute erzählt wird.
Aus der biblischen Tradition kommt ein Motiv, das wir bis heute kennen, nämlich dass Behinderung in Literatur auf irgendeine Weise funktionalisiert wird. Wir kennen zum Beispiel behinderte Figuren, die als Bösewichter fungieren und man sieht ihnen aufgrund ihrer Behinderung, ihrer Deformation, ihrer Hässlichkeit schon an, dass sie auch moralisch böse sind.
Ein anderer Zugang zu Figuren mit Behinderung findet sich in der Ilias. Eines der ältesten und wichtigsten Werke westlicher Literatur, das Homer zugeschrieben wird.
Da kann man gar nicht genau sagen, dass Behinderung eine bestimmte Funktion hat, sondern sie wird einfach als Lebenstatsache dargestellt. Es gibt eine Fülle von Figuren mit Behinderungen. Es gibt zum Beispiel eine Erzählung aus dem Trojanischen Krieg. Da gibt es einen Menschen, der heißt Artemon. Und in diesem Artemon wird erzählt, dass er nicht richtig laufen kann. Das heißt, er wird zu seinen Baustellen getragen und ist so etwas wie ein genialer Ingenieur. Was ich damit sagen will, ist, die antike Literatur stellt Menschen mit Behinderungen einfach dar als sozusagen eine bestimmte Varietät oder eine Art von Menschen, die eben tatsächlich auch in der Welt vorkommen.
Die Suche nach deutschsprachigen Romanen mit Figuren mit Behinderung in der Gegenwart ist nicht besonders ergiebig. Da gibt es P.'s Liebe, ein Roman von Norbert Scheuer aus dem Jahr 2012. Die Hauptfigur, Rosarius, ist kleinwüchsig und spricht die ersten 23 Jahre seines Lebens kein Wort. Aber er sieht die Dinge anders als gewöhnliche Menschen. Sein Gehirn scheint ein unendlicher Speicher von kleinsten Wahrnehmungen und Erinnerungen zu sein.
Mein Name ist Rosarius de la Motte. Ich bin mit dem de la Motte verwandt, der in Cal ein Friseurgeschäft hatte. Kathi, meine Mutter, schickte mich alle 2 Monate zu ihm in den Salon. De la Motte schnitt mir und auch Kathi die Haare gratis. Das heißt, mir schor er alle meine fuchsroten Haare, weil er meinte, dass mir eine Glatze am besten stehe. Danach schickte er mich gleich wieder raus. Ihm ging mein ständiges Summen auf die Nerven, das in den ersten 23 Jahren meines Lebens meine einzige sprachliche Äußerung blieb.
Da gibt es Die Stunde zwischen Frau und Gitarre, ein Roman von Clemens Setz aus dem Jahr 2015, der in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung spielt. Die Protagonistin ist Nathalie Reinegger, die in dieser Einrichtung einen im Rollstuhl sitzenden Mann betreut.
Sie war mit Eltern fertig geworden, deren Kinder niemals irgendetwas erlernen würden, weil sie ein kaum funktionierendes Gehirn hatten. Sie war mit Eltern fertig geworden, die sie dafür verantwortlich machten, dass ihre Kinder später einmal keine Astronauten werden würden. Sie war mit Eltern fertig geworden, die häufig weinten und Bücher über Trauerarbeit lasen, obwohl ihre Kinder noch am Leben waren. Sie hatte den Tod eines schwerstbehinderten Jungen miterlebt, dessen Mutter ihn am Morgen, bevor sie ihn in die Schule brachte, zu viel von seinem Beruhigungsmittel gegeben hatte.
Ein interessantes literarisches Werk, das in Deutschland in den vergangenen Jahren über Menschen mit Behinderung erschienen ist, ist jedoch gar kein Roman, sondern ein Comic.
Was Ross hier leistet, kann man kaum hoch genug einschätzen. Der Leser, der sich gerade erst an Noel gewöhnt hat, kriegt hier gleich ein 50 weitere Kandidaten desselben Kalibers geliefert. Ross macht das einzig Richtige. Er bremst nicht ab, er drückt aufs Tempo. Rücksichtslos, wahrhaftig, lakonisch. Der Spiegel.
Der Comic, um den es hier geht, ist von Michael Ross. Er trägt den Titel Der Umfall. Der Protagonist ist Noel, ein Junge mit geistiger Behinderung. Nach einem Schlaganfall seiner Mutter muss er in eine Betreuungseinrichtung in Niedersachsen umziehen. Der Comic begleitet sein erstes Jahr in der Einrichtung. Wochenlang hat Autor Michael Ross dafür in Neuerkerode, einem Dorf für Menschen mit geistiger Behinderung südöstlich von Braunschweig, recherchiert.
Ich dachte eben, dass das so geht, dass man da jetzt hinfährt und dann Leute Fragen stellt und die antworten dann und dann machst du damit was. Das hat halt überhaupt nicht funktioniert, weil die Bewohner von Neukerode, die ich getroffen habe, halt überhaupt kein Interesse daran hatten, mir irgendwelche Fragen zu beantworten, sondern die waren eher interessiert an dem Austausch.
Für Noel gibt es kein einzelnes Vorbild. Die Figur ist zusammengesetzt aus mehreren Menschen, die Ross in Neuerkerode kennengelernt hat. Die Idee für den Plot kommt Ross im Gespräch dort, mit einem jungen Mann mit geistiger Behinderung.
Es war also ursprünglich auf einer Party in Neukerode, wo mir so beim Biertrinken eben ein junger Mann erzählt hat, wie er nach Neukerode gekommen ist und wie dramatisch das für ihn war. Und bei ihm war das eben mit seinem Vater, also der Vater, der die Treppe runterfällt und dann der junge Mann mit seinen 21 Jahren halt eigentlich nicht weiß, was zu tun ist, wie man die Rettung holt, wie man in dieser ungewöhnten Situation reagiert. Und es halt trotzdem schafft, dass dieser Vater ins Krankenhaus kommt.
Wie Noel kommt der junge Mann anschließend nach Neuerkerode, weil sich zu Hause erstmal keiner um ihn kümmern kann. Die Menschen in Ross Comic verlieben sich, trinken Bier, tauschen Pornos aus, streiten sich, schmieden Rachepläne. Ross ist nicht behindert. Wie war es für ihn, über Menschen mit Behinderung zu schreiben?
auf jeden Fall eine Angst, aber dann war das eher so mit der Zeit das Gefühl, ja, also nur weil du Angst davor hast von dem negativen Feedback, heißt es ja nicht, dass du das nicht machen sollst. Wir sind viel zu sehr beschäftigt, wie uns andere wahrnehmen und viel zu wenig damit, was wir eigentlich tun sollen. Es kann ja für einen selber total richtig sein, etwas zu tun, auch wenn es für alle anderen vielleicht falsch ist.
Es ist auch etwas, was Ross in Neu-Erkerode lernt.
Da gab es sozusagen so eine kleine Ausbildung in Neu-Erkerode für mich. Weil ich eben gemerkt habe, dass die Menschen in Neu-Erkerode keine Angst davor haben, Fehler zu machen. Und das fand ich unheimlich inspirierend. Und da habe ich mir so Stück für Stück auch ein Scheibchen abschneiden davon können.
Seine Figuren sind keine Superhelden, sondern Menschen. Das sehen auch seine wichtigsten Kritiker so. Als Ross den Comic in Neu-Erkerode vorstellt, ist die Begeisterung groß.
Eine kurze Geschichte von Literatur und Behinderung. Mittelalter und frühe Neuzeit.
Auch die mittelalterliche Literatur kennt Figuren mit körperlichen Beeinträchtigungen, die allermeistens in einem christlichen Rahmen weiter beschrieben werden. Behinderung ist also etwas, was zu Mitleid und Barmherzigkeit auffordert. Und wer sich Behinderten gegenüber als mitleidig und barmherzig erzeigt, der wird im Jenseits belohnt werden. In der frühen Neuzeit, also so ab dem 16. und 17. Jahrhundert, kommt etwas Neues hinzu.
Klaus Birnstiel. Dieses Neue ist die Forschung. Wissenschaftler wollen herausfinden, was Behinderungen überhaupt auslöst. Das hinterlässt auch in der Literatur Spuren.
Man beginnt also Behinderung nicht mehr nur religiös, christlich zu begreifen, sondern als lebensweltliche Tatsache, eigentlich ein bisschen ähnlich wie in der Antike. Das ist zum Beispiel so bei Grimmelshausen in seinem Simplicissimus, der ja die Welt des Dreißigjährigen Kriegs sehr, sehr lebendig, sehr plastisch darstellt. Da wimmelt es nur von lahmen, versehrten, verkrüppelten, die einen Arm verloren, vom Pferd gefallen, von einer Seuche betroffen. All das kommt dort vor.
In vielen gesellschaftlichen, auch politischen Fragestellungen nimmt die Literatur heute eine Vorreiterrolle ein. Im Umgang mit Menschen mit Behinderung ist das nicht immer so. Erst allmählich vollziehe sich ein Wandel, findet die Bloggerin Alexandra Koch, die Glasknochen hat und einen Rollstuhl nutzt.
Da kommen aber auch in der Literatur jetzt vermehrt Nebenfiguren aktuell, was mir so auffällt, vor, wo ich das Gefühl habe, die sind nicht mehr nur ob ihrer Behinderung da. Also die sind nicht mehr dieses, ich muss jetzt ein bisschen Drama schaffen in der Geschichte, sondern die dürfen auch eine eigene Existenzberechtigung darüber hinaus haben. Ich selber bin ja auch behindert und das ist nicht meine Hauptaufgabe. Also ich habe auch noch einen Job, ich habe einen Kontext in meiner Familie, in meiner Ehe, der eben nicht heißt, ich bin den ganzen Tag 24 Stunden damit beschäftigt, behindert zu sein.
Seit einiger Zeit berät Koch auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die über Menschen mit Behinderung schreiben möchten.
Es geht meistens von den AutorInnen aus, dass sie konkrete Fragen zum Beispiel auch haben. Wie ist das Handling eines Rollstuhls? Wie setzt man sich von einem Rollstuhl auf eine andere Sitzgelegenheit um? Und wie funktioniert das rein technisch? Da kann man teilweise Fragen beantworten und Unsicherheiten nehmen in der Darstellung. Es geht aber dann auch bis dahin, dass man Texte noch liest und ein bisschen über Wording und über Diskriminierung spricht, die vielleicht AutorInnen auch gar nicht bewusst waren.
Es ist nicht nur die Sprache, die in der Gegenwartsliteratur immer wieder voller Klischees steckt. Oft sind es auch die Motive. Zum Beispiel der Mensch, der einen Unfall hat und im Rollstuhl landet.
Macht man es sich als Autorin vielleicht auch ein bisschen einfach und sagt, jetzt mache ich meiner Figur das Leben so richtig schwer. So stellt sich das derjenige dann offensichtlich vor. Dann passiert quasi ganz viel Schlimmes und dann gebe ich ihm irgendeine schöne Liebesgeschichte und dann wird es schon wieder gut.
Eine kurze Geschichte von Literatur und Behinderung. Deutsche Klassik und Märchen.
Mit dem 18. Jahrhundert und der deutschen Klassik hält die Bewunderung von Körpern Einzug in die deutsche Literatur. Einer der Vordenker ist der Archäologe, Bibliothekar, Antiquar und Kunstschriftsteller Johann Joachim Winckelmann.
Winckelmann bewundert die griechische Antike, er spricht über die Schönheit und die Symmetrie der griechischen Statuen, der Körper. Und er beginnt zu insinuieren, dass diese auch mit moralischer Qualität und Güte verbunden ist. Und das ist sozusagen ein Leitmotiv, das man ab dem 18. Jahrhundert überall findet.
Menschen, die körperlich behindert sind, sind auch charakterlich fragwürdig. Das ist eine der Ideen, die sich nicht nur in Romanen der Klassik finden lässt, sondern auch in Märchen. Gerade hat die kanadische Autorin Amanda Leduc ein Buch zu diesem Thema vorgelegt. Es ist 2021 auf Deutsch erschienen mit dem Titel Entstellt – über Märchen, Behinderung und Teilhabe. Die Idee zum Buch kommt LeDuc, die aufgrund einer leichten Zerebralparese und spastischen Hemiplegie leicht hinkt, als sie im Wald spazieren geht.
Als ich zum Brombeerstrauch durchgedrungen war, konnte ich an nichts anderes mehr denken als an die unbekannte Prinzessin in ihrem Rollstuhl. An die Prinzessin, an die 7 Zwerge, die Schneewittchen geholfen haben, und an Rumpelstilzchen. An die Hässlichkeit des Biests in Die Schöne und das Biest. An die böse Königin in Schneewittchen, die sich in eine bucklige Alte verwandelt. An den Prinzen, der erblindet, nachdem die Zauberin Rapunzel aus ihrem Turm entführt hat. An die Prinzessin, die in einen langen, verwunschenen Schlaf fällt.
LeDuc macht sich Gedanken über historische Märchen und Disney-Versionen von Märchen. Untersucht Ausgangssituationen, Figurenzeichnungen, Konflikte und Beschreibungen.
Warum war Scar, der Bösewicht aus dem König der Löwen, nur unter der Narbe bekannt, die sein Gesicht zeichnete? Warum war es in all den Geschichten über jemanden, der oder die jemand oder etwas anderes sein möchte, immer das Individuum, das sich ändern musste, und nie die Welt?
Ein Besuch in Nauen. Hier in einer Kleinstadt, 40 Kilometer westlich von Berlin, hat ein Verlag seinen Sitz, der wohl einige der ungewöhnlichsten Bücher Deutschlands verlegt.
Wir verlegen Bücher, die direkt von den Autorinnen und Autoren in einfacher Sprache oder in leichter Sprache verfasst werden und richten uns an alle Menschen, denen das Lesen nicht ganz so leicht fällt.
2017 hat Uta Lauer den Verlag Nah und Ob gegründet. 3 oder 4 Bücher bringt sie im Jahr heraus. Einige wenige Verlage gibt es in Deutschland, die Bestseller in einfache Sprache übersetzen und verkaufen. Doch Bücher, die direkt in einfacher Sprache geschrieben sind, die verlegt nur Lauer.
Die Autoren müssen sich ganz genau überlegen, jeden Satz ganz genau überlegen, wie sie es sagen wollen. Man kann halt nicht schwafeln, man muss ganz ehrlich sein.
Eine der wichtigsten Zielgruppen des Verlags sind Menschen mit geistiger Behinderung.
Das waren so die ersten Leute, die wir angesprochen haben, die immer noch viel zu oft eher Kinderbücher, die ja manchmal sehr einfach geschrieben sind, vorgesetzt bekommen als Lesestoff und darauf keine Lust haben. Das war so das Erste, wo wir dachten, okay, da müssen wir mal was machen. Die brauchen auch Bücher für Erwachsene.
Martin arbeitet seit Jahren im gleichen Betrieb. Er kennt sich gut aus. Doch jetzt fühlt er sich unwohl. Deshalb will Martin die Gruppe wechseln. Er meldet es dem Sozialdienst. Der Sozialdienst sucht nach einem ruhigeren Platz. Martin hat Glück. In einer anderen Abteilung ist gerade ein Platz frei. Martin freut sich. Eigentlich. Es gibt wieder neue Sorgen. Wie geht es weiter? Wie sind die neuen Kollegen? Kommst du überhaupt klar?
Für Lauer ist der Verlag ein Ehrenamt und Zuschussgeschäft. Von den Einkünften kann sie nicht leben, muss querfinanzieren. Dabei, meint Lauer, hätten Romane in einfacher Sprache so viel zu bieten.
Also einfache Sprache ist generell sehr poetisch. Also wir haben Rückmeldungen zu Büchern, also gerade beim Martha auf dem Schwein oder so. Da sagen die, das liest sich ja wie ein Gedicht, das ist toll, das ist so poetisch.
Ihr Vater hatte sie Aprikosenprinzessin genannt. Ja, das fiel ihr erst jetzt wieder ein. Aprikosenprinzessin. Einmal hatte er ihr ein Kleid geschenkt. Ihr erstes eigenes Kleid. Das Kleid war rosa gewesen, wie Aprikosenblüten. Er kam von der Arbeit nach Hause, er gab ihr das Kleid und sagte: Für meine Aprikosenprinzessin.
Eine kurze Geschichte von Literatur und Behinderung. Moderne und Kriege.
Eine Erzählung, mit der ich mich sehr intensiv beschäftigt habe, ist eine der allerersten Erzählungen von Thomas Mann, der kleine Herr Friedemann.
Klaus Birnstiel, Greifswalder Literaturprofessor. Wir springen ins Jahr 1897.
Als die Mutter und ihre 3 halbwüchsigen Töchter eines Tages von einem Ausgange zurückkehrten, lag der kleine, etwa 1 Monat alte Johannes, vom Wickeltische gestürzt, mit einem entsetzlich leisen Wimmern am Boden, während die Amme stumpfsinnig daneben stand.
Aufgrund des Sturzes vom Wickeltisch wächst Friedemann nicht. Als kleinwüchsiger Mann bringt ihn das in einen Identitätskonflikt. Ihm gelingt es nicht, Beziehungen zu Frauen aufzubauen. Stattdessen musiziert er und besucht die Oper.
Das ist ein typisches Thomas Mann-Motiv, dass ihm eine Figur, die eine bestimmte Einschränkung hat, dann sozusagen ausweicht ins Ästhetische. Und genau das macht dieser Friedemann, indem er nämlich gerne in die Oper geht und selbst musiziert und sein nicht stattfindendes sexuelles Leben mit Kunst und Kultur kompensiert. Und eine solche Lesart von Behinderung, dass Behinderung also als eine Beeinträchtigung im Sozialen begriffen wird, die, wie Freud sagen würde, kompensiert werden muss, kompensiert werden kann, das ist um 1900, denke ich, etwas sehr, sehr Neues.
Doch bald verschwinden diese Ideen wieder, verdrängt von zwei Kriegen, nach denen es tausende Menschen mit Behinderung gibt, die sich auch in der Literatur finden.
Es scheint ein bisschen so, als dass nach dem Zweiten Weltkrieg das Erzählen von oder mit Behinderung auf eine gewisse Weise etwas versteckter oder verdeckter funktioniert. Und das mag mit der totalen Niederlage im Zweiten Weltkrieg zu tun haben. Also nach dem Ersten Weltkrieg gibt es eine ganze Menge von Heldenerzählungen über behinderte Menschen, die sich also trotz ihrer Verletzung mit ihren Prothesen zurück ins Leben kämpfen, wie man so gerne sagt.
Neben Ernst Tollers Hinkemann fällt hier vor allem Josef Roths Roman Die Rebellion ins Auge. Protagonist ist der 45-jährige Andreas Pumm, der im Krieg ein Bein verloren hat.
Sie waren blind oder lahm. Sie hinkten. Sie hatten ein zerschossenes Rückgrat. Sie erwarteten eine Amputation oder waren bereits amputiert. Weit hinter ihnen lag der Krieg. Vergessen hatten sie die Abrichtung, den Feldwebel, den Herrn Hauptmann, die Marschkompanie, den Feldprediger, Kaisers Geburtstag, die Menage, den Schützengraben, den Sturm. Sie rüsteten schon zu einem neuen Krieg. Gegen die Schmerzen, gegen die Prothesen, gegen die lahmen Gliedmaßen, gegen die krummen Rücken, gegen die Nächte ohne Schlaf und gegen die Gesunden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg rücken andere Facetten von Behinderung in den Fokus. Das sieht man etwa bei Wolfgang Borchardt, Draußen vor der Tür, einem Hörspiel des NWDR.
Hier kommt ein Mann nach Deutschland. Er war lange weg, der Mann. Sehr lange. Vielleicht zu lange. Und er kommt ganz anders wieder, als er wegging. Äußerlich scheint er ein naher Verwandter jener Gebilde zu sein, die auf den Feldern stehen, um die Vögel und abends manchmal auch die Menschen zu erschrecken. Innerlich auch.
Auch hier haben wir es mit einem Verletzten zu tun. Es steht aber weniger die Frage der körperlichen Verletztheit im Raum als wiederum die sozusagen psychologische Dimension, was Verletzung, was Krankheit, was Behinderung mit der Innenseite dieses Menschen, seiner Seele eigentlich macht.
Auch heute sind mentale Erkrankungen, vor allem Depressionen, in der Literatur immer wieder Gegenstand. Zum Beispiel in Theresia Moras Das Ungeheuer, bei Thomas Melle, der in Die Welt im Rücken seine bipolare Störung thematisiert, oder in Ronja von Rönnes 2022 erschienenen Roman Ende in Sicht. Über körperliche Behinderungen wird heute seltener geschrieben. Doch der Körper ist als Thema auch in die deutsche Literatur zurückgekehrt, vor allem in die literarische Science-Fiction. Hier interessiert die Beziehung zwischen Mensch und Technik. Behinderung als Kategorie existiert nicht mehr.
Perspektiven, die man unter Schlagworten wie Transhumanismus beschreiben würde. Wenn man also an Autoren und Autorinnen wie Dietmar Dart oder auch Sibylle Berg in ihren letzten Büchern denkt, dann haben wir es auf einmal mit Figuren zu tun, die herkömmliche Körperlichkeit, zweigeschlechtliche Körperlichkeit, behinderte, nicht behinderte Körperlichkeit hinter sich lassen. All diese transhumanen Zukunftsperspektiven, die sind im Moment, glaube ich, ein großes Faszinosum. Und dieses Faszinosum findet man eben auch in der Literatur.
Protagonisten im Rollstuhl, Menschen mit Behinderung und die Literatur. Eine Sendung von Marc Bädorf. Es sprachen Mirko Böttcher, Lisa Hirdiner und Paul Zichner. Regie Beatrix Ackers. Ton Martin Eichberg, Redaktion Dorothea Westphal.